Er ist nicht hier, das klingt mir noch im Ohr. Es ist der Text, der passt zu dem Ostersonntag. Markus 16, das letzte Kapitel in dem ersten der vier Evangelien. Es ist nicht das erste, was in der Bibel verzeichnet ist, aber es ist wohl, da sind sich ziemlich die Gelehrten einig, das älteste. Markus war sehr wahrscheinlich ein Johannes Markus, der zuallererst die Schriften und die Wissensteile zusammenfügte zu einem Evangelium, wie es dann hieß, zu einer guten, zu einer frohen Botschaft. Und dieses Markus-Evangelium endet mit dem 16. Kapitel. Wir haben das vorhin gehört, dass sich die Frauen Maria aus Magdala sowie die Mutter von Jakobus und Salome, also schon mal drei Frauen, auf den Weg gemacht hatten, ganz früh am Ostermorgen. Nein, es war kein Ostermorgen, es war einfach ein Sonntagmorgen. Es war also, dass der Sabbat vorbei war, der Sabbat, der gebot, dass man nichts tat, auch nicht für die Verstorbenen. Schon gar nicht, dass man wohlriechende Salben und Öle vermischte, die man ja benutzte, damit man die Toten einbalsamieren konnte. Ganz früh am Sonntagmorgen machen sie sich auf und kommen zum Grab. Und schon unterwegs überlegen sie sich, wer könnte uns diesen Grabstein wegrollen? Ich meine, zu jener Zeit sind die Frauen auch sehr stark gewesen. Die haben viele Arbeiten übernommen, die haben Kraft gebraucht für den Alltag. Und es war nicht so, dass sie zu zart oder zu schwach waren, um vielleicht einen kleinen Stein zu bewegen. Aber wenn sich drei Frauen überlegen, wer ihnen den Stein wegrollt, die ja sicher auch ein bisschen was von der Hebelmechanik wussten, die auch damals schon bekannt war, dann muss das ein großer Stein gewesen sein. Also dann war das nicht irgend so ein Ding, was zufällig mal eben weggekickt wird. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Das war eine Steinplatte und die sollte natürlich auch einen gewissen Schutz geben, denn solche Gräber durften ja nicht ausgeraubt werden. Wilde Tiere durften nicht hinein, sollten nicht hinein. Und es war klar, dass man solche Gräber mit einem recht schweren Stein verschloss, mit einem Stein, wo man vielleicht schon mehrere Männer brauchte, richtig kräftige Männer, wo jeder vielleicht mehr als 100 Kilo heben konnte. So, sie überlegen sich also, wer könnte den Stein wegrollen, weil der Stein war ja davor, de facto. Nebenbei erfahren wir das. Und er war sehr groß. Und als sie hinkommen, sehen sie, der Stein ist weg. Der Stein ist schon weggerollt. Er ist schon entfernt worden. Weiter wird hier nicht berichtet, wer das war, wie das geschah, wo er hinkam, ist auch nicht wichtig. Denn sie gingen in die Grabhöhle hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in weißem Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. So ist das immer, man erschrickt erstmal etwas Unbekanntes. Und er spricht, und jetzt klingen wieder die Worte an, die wir auch schon zu Weihnachten gehört haben, habt keine Angst. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Es ist oft so, wenn himmlische Boten mit Menschen Kontakt aufnehmen, dann ist da erstmal eine gewisse Furcht, ein Erschrecken. Und sehr oft lesen wir auch bei anderen Gelegenheiten, habt keine Angst. Das ist immer das Erste. So spricht auch Gott oft zu uns. Aber hier war es ein junger Mann in weißem Gewand, wird auch nicht weiter erläutert, kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und er sagt, habt keine Angst, ihr sucht Jesus aus Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Und es ist fast die letzte Aussage in diesem kleinen Testament von Markus. Es hat ja nur 16 Kapitel, während die anderen ja mehr als 20 haben. Es ist fast die letzte Aussage, die hier kommt. Gut, dann sagt er noch, Gott hat ihn vom Tod erweckt. Okay, hier seht ihr die Stelle, wo er gelegen hat. Gut, Und nun geht und sagt seinen Jüngern und vor allem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie die Grabhöhle fluchtartig und sie zitterten vor Entsetzen. Und weil sie solche Angst hatten, erzählten sie niemand davon. Jetzt ist es eigentlich bei Markus schon zu Ende, denn in vielen Bibeln steht auch als Fußnote noch, dass in den alten Texten genau hier das Markus-Evangelium endet. Da könnte man schon fast ein wenig erschrocken sein. Wie? Keine deutlichere, klarere Ansage hier? Er ist nicht hier? Und dann so ein paar Erklärungen, die mal dahingestellt sein lassen können. Aber ist er jetzt lebend? Hat er den Tod jetzt besiegt, überwunden? Lebt er tatsächlich real in einem Körper oder eben so, wie man das damals verstand? In diesem ersten der Evangelien ist damit eigentlich alles gesagt. Und manchmal natürlich wünschen wir uns auch klarere und deutlichere Aussagen, die eigentlich so ein bisschen bis aufs letzte i-Tüpfelchen alles klar definieren, klar einordnen. So, das ist Fakt, da ist nichts dran zu rütteln. Und jetzt geht's weiter. Wir möchten gerne prüfbare, zerlegbare, beweisbare Aussagen. Und ehrlich gesagt, wenn nur dieses Evangelium von Markus da wäre, dann wäre ich als kritischer Mensch schon ein bisschen am Grübeln, ob da vielleicht was falsch verstanden wurde. Sie waren doch voller Angst und Entsetzen, sie hatten noch gar nichts erzählt. Wie kam denn jetzt Markus an diese Informationen? Aber wie das ist mit diesen letzten i-Tüpfelchen und mit dem, was scheinbar exakt und genau beschrieben ist, manchmal hilft es auch nicht weiter. Und manchmal, ganz umgekehrt, brauchen wir auch gar keine i-Tüpfelchen. Mein Sohn hat das auch gerne vergessen in seinen Diktaten und die Lehrer fanden das immer gar nicht gut. Warum eigentlich? Ich konnte immer alles lesen, was er da schrieb. Aber es fehlte halt. Naja, zumindest konnte ich den Text verstehen, mit oder ohne diesen Dingern. Und das gibt es in der Bibel auch, dass wir Texte verstehen können, selbst wenn letztendlich in dem einzelnen Detail das vielleicht nicht so der ganz hyperkritischen Betrachtung standhält, weil auch immer das Gesamtbild wichtig ist. Im Evangelium von Markus wird das Gesamtbild vermittelt. Er konzentriert sich eigentlich darauf zu zeigen, dass Jesus diesen Weg gehen musste und dass er, und da bezieht er sich ganz oft auf das Alte Testament, der ist, der angekündigt wurde. Er ist dieser, den schon das Alte Testament immer wieder ankündigt, den schon Propheten in einer Schau, in einer Vision gesehen haben, wo es Texte gibt, die so exakt und so zutreffend passen, dass man erschrecken möchte. Und ich hoffe, dass man erschrickt, weil da steckt ja wohl doch mehr hinter. Es ist immer so, dass Gott letztendlich ein Stück nur von dem Schleier lüftet. Ein Stück von dem, was zu verstehen, wie sagt es die Bibel selber, dem normalen Menschen gar nicht möglich ist. Wie soll das funktionieren? Hat Gott hier nicht klar und deutlich geredet zu Menschen? Hat Jesus nicht klar und deutlich geredet zu seinen Jüngern? Jesus hat oft darüber geredet, was passieren wird. Jesus hat verschiedene Gelegenheiten genutzt, um zu zeigen, dass er der Herr über den Tod ist. Er ruft Lazarus aus einem Grab. Und bei dieser Gelegenheit sagen die gläubigen Schwestern von Lazarus, ja, wir wissen, dass er vom Tode aufersteht. Auferstehung, das war so in den Köpfen. So meinte man Auferstehung, ja, das ist so, wie man sich halt vorstellt. Man macht sich sein Bild und darum machen sich auch die Frauen auf, um ihn zu suchen, dort in dieser Grabeshöhle. Er ist nicht hier. bekommen sie zur Antwort. Er ist nicht hier. Und er geht euch voraus. Er, in dem Gott wirklich in Wort und Tat wahrhaft vollkommen war. Er, der Wahrheit wusste und sagte, der sie tat, der sie lebte, er ist nicht hier. Warum habt ihr euch Salben bereitet, Öle? Schön, ja, das ist wunderbar. Ihr wollt ihn ehren. Ihr habt ihn geliebt. Ihr vermisst ihn. Wunderbar. Aber er ist nicht hier. Dabei dachten wir doch, er ist der eine, der Angekündigte, der Gesalbte, der Erlöser. Wenn man jetzt guckt bei Lukas zum Beispiel, Lukas 24 ist das dann, da gibt es ja diese Geschichte, wo die zwei Jünger sich aufmachen, weg von Jerusalem, 10 Kilometer weiter. Ja, es heißt Emmaus und man denkt, ach ja, Emmaus, das ist so ein Begriff, den man in der Bibel mal gelesen hat, vielleicht, wenn man die Bibel gelesen hat. Und auf dem Weg erkannten sie ihn nicht, sind traurig, sind der gleichen Meinung wie diese Frauen und sagen zu diesem Fremden, der scheinbar als einziger nicht weiß, was in diesen Tagen passiert war. Das mit Jesus von Nazareth ist passiert. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tode verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er werde der Mann sein, der Israel befreit. Wir hatten doch so auf ihn gehofft. Es ist immer mühsam. Jesus erklärt an so vielen Stellen und bei so vielen Gelegenheiten, dass er sterben muss. Und es ist schon äußerst schwer, in die Köpfe der Jünger hineinzubekommen, dass er diesen Weg gehen muss. Er belegt es mit Beispielen, er zieht die Propheten heran und doch können sie es nicht fassen. Einmal sogar steht Petrus auf und sagt, nein, Herr, das soll dir niemals passieren, weil seine Vorstellung ist die klare Vorstellung, das darf nicht sein. Hier ist der kommende König, der Erlöser, der Messias, der darf nicht sterben. Und Jesus mit einem seiner härtesten Worte, wie ich finde, sagt nur, Satan, hebe dich weg. Weil er genau durchschaut, das, was Petrus da wohlmeinend will und mitfühlend, ist nicht das, was sein Weg ist. Das ist sentimental gedacht. Es ist mitfühlend, ja. Aber es könnte Jesus abbringen von dem einen einzigen Weg, den es gehen kann nur, den er gehen kann und wo er weiß, er muss ihn gehen. Und er will in keiner Weise sich irgendwie darauf einlassen, dass es vielleicht nicht nötig sei. Ihr wisst, an diesem Donnerstag, es war letzte Woche, der Gründonnerstag, da ist dieser Tag, an dem Jesus ein letztes Mal wirklich mit aller Macht ringt, bis ihm sozusagen fast Blut sozusagen mit dem Schweiß vom Körper rinnt, ringt darum, ob es denn irgendeinen Weg gibt, irgendeinen anderen Weg. Gott ist doch allmächtig, Gott kann doch alles. Warum muss das jetzt sein? Und er verwehrt sich schon vorher dagegen, weiß es vorher, sagt es vorher und er selber ringt noch an dieser Stunde, weil er völlig verzweifelt ist. Tief im Innern, fürchterlich erschrocken, erschüttert und am Kämpfen. Und ich glaube fast, dieser Kampf an diesem Donnerstag war noch fast schlimmer, diese Versuchung letztendlich dem auszuweichen, was er ja hätte können. Er musste ja nicht. Ich sag mal, es zwang ihn ja keiner. Als er dann am Kreuz war, festgenagelt, da war nichts mehr möglich. Ich sage mal, fast nichts mehr. Denn in meiner Vorstellung kann dieser Gott tatsächlich vom Kreuz steigen. Aber dann wäre sein Ziel nicht erreicht worden. Das, was er wollte, war ja, dass er dort starb, und zwar völlig. Man sagt heute Mausetod, aber das ist vielleicht unangemessen. Nein, er war tot. Er war tot und er musste tot sein, weil es keine andere Gelegenheit gab, diese Schuld, die die Menschheit trennt von Gott, mit in den Tod zu nehmen. Wenn er nicht tot gewesen wäre, hätte er die Schuld nicht mit in den Tod genommen, ganz einfach. Und doch sagt dieser weißgekleidete Mann, er ist nicht hier. Die Leute machen sich Gedanken, was heißt denn vom Tode auferstehen? Das finden wir nochmal in einem anderen Text, und zwar in Markus 9. Da gibt es diese Gelegenheit, wo drei Jünger die Herrlichkeit Jesu sehen. Und er sagt, während sie den Berg hinuntergehen, sprecht mit niemandem über das, was ihr gesehen habt. Denn er hat gesehen, wie Jesus mit Mose und Elia sprach. Und sie konnten das auch nicht begreifen. Sprecht mit niemandem darüber, bis der Menschensohn vom Tod auferstanden ist. Sie, das war Petrus, Johannes und Jakobus, sie griffen dieses Wort auf und fingen an zu erörtern, was es denn heiße, vom Tod aufzuerstehen. Also, schon, dass er sterben muss, nicht begreifbar, nicht fassbar. Und vom Tod auferstehen, das geht nun gar nicht. Das haben sie vorher schon nicht verstanden. Er ist nicht hier. Und dann kommt relativ klar und knapp, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Ja, und das wundert mich eigentlich. Gott hat ihn vom Tod erweckt. Hier seht ihr die Stelle, wo er gelegen hat. Also ich als Zeuge, der das mitbekommen hätte, hätte jetzt gefragt, ja gut, das ist jetzt die Stelle, wo er gelegen hat, aber das sagt mir ja noch nicht viel. Das ist jetzt die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt, wie geht's weiter? Jetzt wünsche ich mir natürlich, dass die Leute hier, die Frauen, gefragt hätten, ja, wo ist er denn jetzt? Aber da wird auch schon was gesagt. Nun geht und sagt es seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Das heißt, es wird jetzt nicht gesagt, wir führen euch eine andere Stelle. Hier wird gleich schon eine Aktion angekündigt. Er geht voraus. Er geht euch voraus. Macht euch auf den Weg. Die Frauen jetzt verließen die Grabhöhe und flohen und sagten nichts, denn sie zitterten vor Entsetzen. Weil sie solche Angst hatten, erzählten sie niemandem etwas davon. Jetzt die Frage, wie hat man denn dann trotzdem was erfahren? Sie werden schon irgendwo was gesagt haben. Sie werden berichtet haben, zumindest den Jüngern. Und wir lesen an anderer Stelle, dass die ihnen nicht geglaubt haben. Immer das Gleiche. Nicht fassbar. Es ist bis heute so. Nicht fassbar. Gestern hörte ich im Radio einen katholischen Bischof, der dazu Stellung nahm, was hat denn das mit der Auferstehung auf sich? Und er sagte, ja, das ist ein Bild. Es ist ein Bild, dass der Tod nicht die letzte Macht hat. Und darauf die Rückfrage, ja, wie ist denn Jesus jetzt nicht richtig auferstanden? Es ist halt ein Bild. So, und damit bleibt er stehen. Ein Bild? Hallo, was ist das denn? Das ist doch kein Bild. Ein Bild ist diese Jesusfigur am Kreuz, diese Jesusfigur, die noch dort hängt. Klar erinnern wir uns an das, was er getan hat, an seine Leiden, an seinen Leidensweg. Aber das ist doch nicht alles. Und es ist nicht so irgendwo nur im Kopf drin, und fest daran glauben hilft aber auch. Das kann es irgendwo nicht sein. Wenn wir weiter in den Evangelien sehen, dann finden wir vergleichsweise noch die anderen Texte, zum Beispiel im Lukas. Das ist der Vers 24. Da steht am Schluss, zu diesem Beispiel mit den Jüngern nach Emmaus. Sie kamen zurück, das erzählen die Jünger dem Jesus, sie kamen zurück, die Frauen, und erzählten, sie hätten Engel gesehen, der hätte ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen, haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten. Also soweit schon mal klar. Aber ihn selbst haben sie nicht gesehen. Und erst als er mit ihnen das Brot bricht, erkennen sie, das ist das, was er vorher schon erzählt hat. Er ist derselbe. Es ist Jesus, der ihnen begegnet. Und im Anschluss, als Abschluss von Lukas Evangelium, erscheint Jesus nicht nur einigen Jüngern, sondern vielen. Am Schluss, so lesen wir in den Apostelgeschichten, bis zu 500 auf einmal. So, das ist der Mensch, der muss immer sehen, sonst glaubt er nicht. Wenn die Frauen was erzählen, dann glauben wir nicht, obwohl sie fanden es ja so, wie die Frauen erzählt haben. Und ihn selbst haben sie nicht gesehen. Aber suchen nicht auch heute manche Menschen noch Jesus in einer Grabhöhle? Oder suchen ihn als Bild an diesem Kreuz? Er ist nicht hier, an einem Kreuz hängend. So als hätte solch eine Darstellung in irgendeiner Weise irgendeine Kraft. Er ist nicht hier. Oder viele suchen ihn noch in anderen Heiligen, die längst gestorben sind. Dort ist er auch nicht. Also sucht Jesus nicht bei den Verstorbenen. Auch in religiöser Pflichterfüllung ist Jesus nicht. Denn er, das wissen und bekennen wir, die wir ihn erlebt haben, und jeder kann ihn erleben, das hat er schließlich gesagt, ist zeitlos, sitzend zur Rechten Gottes. Und, das ist das Wunderbare, da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter ihnen. Er ist nicht mehr in der Grabhöhle, wie gut. Wir sagen, er ist auferstanden, ja, wahrhaftig auferstanden. Und nicht nur wahrhaftig, er hatte auch einen Leib. Wir wissen, dass berichtet wird, dass er sogar Essen zu sich nehmen konnte. Und das tat er, damit die Leute wissen, ich bin kein Geist. Ich bin keine Einbildung, keine Fata Morgana. Ich bin es. Und doch ist das Erkennen so schwer. Und doch ist das selbst das Sehen so schwer, denn die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, haben ja letztendlich mit ihm geredet. Schon vorher können sie nicht begreifen, dass der sterben muss. Schon vorher können sie nicht begreifen, dass er auferstehen wird. Und hinterher können sie es auch nicht verstehen. Und hier sieht man eigentlich Gottes wirklich wunderbare Führung, denn er überfällt einen nicht. Er hämmert einen nicht zu damit, so dass du endlich glaubst, er lebt. Er weiß, der Mensch muss erstmal dahin kommen. Er muss einen Weg gehen, bis er sieht, Jesus ist nicht im Grab. Jesus ist auf dem Weg nach Galiläa. Ja, und heute ist Jesus auf dem Weg zu deinem Herzen. Mache dich auf. Gehe, du wirst es spüren. Du wirst es bemerken. Du wirst ihn finden. Er sucht dich schon lange. Er lädt dich ein. Und er sagt, wenn du keine Angst hast und keine Furcht, mich zu bekennen, dann habe ich keine Angst und keine Furcht, dich vor meinem Vater zu bekennen. Kennst du mich in der Welt nicht, dann kenne ich dich auch vor meinem Vater nicht. Amen.